Moderation. Ich habe mit dem Stefan telefoniert und er sagte mir, letzte Woche war der Günter Oehrlich hier. Ja? Und er hat über geistliche Reife gesprochen. Und ich möchte heute ein Stück auch in diese Geschichte investieren, also in das Thema geistliche Reife. Vertrauen in Gott ist eine Eigenschaft von geistlicher Reife. Ja, also man merkt es schon, wenn du geistlich reifen Menschen begegnest, die haben wirklich Vertrauen in Gott, das hat man heute Morgen auch schon gespürt. Im Gebet und auch sonst. Geistliche Reife, die sich dadurch äußert, dass Menschen den Zusagen Gottes glauben, die er uns in seinem Wort gibt. Vertrauen in Gott ist eine Eigenschaft, die uns gerade aktuell in den Zeiten, und das habe ich mir schon zu Hause am PC, als ich mir meine Predigt aufgeschrieben habe, gedacht, die uns gerade aktuell in unseren Zeiten unheimlich wertvoll und wichtig werden wird. Gerade in Zeiten von Corona. Und also ich bin übrigens hier vom Remstal hier ohne Scheu und Angst ins Fixtal gefahren, wisst ihr das? Also ich habe da überhaupt keine Sorge, aber gut. Ja, auch wir haben noch andere Themen im Raum. Da ist das Thema Klimawandel, das ich ständig lese und höre. Also gerade hat es sich ein bisschen abgewechselt in den Medien. Vorher war immer jeden Tag Klimawandel, heute ist jeden Tag Corona. Da gibt es sogar einen Live-Ticker, wo du zählen kannst, wie viel Grad infiziert sind und so weiter. Ja, also Klimawandel, Coronavirus, schlechte Wirtschaftsdaten, ganz klar, Konsequenz dessen, dass nicht mehr so viele Leute reisen, dass die Wirtschaft zum Teil lahmt und dass der Arbeitsmarkt natürlich früher oder später auch betroffen sein kann. Und all das sind Themen, die uns ein bisschen, ja, schon in Unruhe versetzen. Und da fragt sich der eine oder andere, trifft's mich oder trifft's mich nicht? Und da gibt's welche, die da wirklich sehr locker damit umgehen, die sagen, trifft's mich, na trifft's mich halt. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich fühle mich geborgen in Gottes Hand. Und ich denke mal, das ist unsere Botschaft, die heute Morgen wichtig werden wird. Auch auf den Blick, was unsere Gemeindeentwicklung anbetrifft. Ich habe gehört, ihr habt euch ja da auch sehr viele Gedanken darüber gemacht. Wie geht's weiter? Wie entwickeln wir uns als Gemeinde weiter? Ich denke, auch da ist Vertrauen in Gott elementar wichtig, ist eine Basis, wie wir miteinander arbeiten in der Zukunft. Mein Thema heute ist ein ziemlich trotziges. Das heißt, versprochen ist versprochen, versprochen oder Versprechen werden nicht gebrochen. Also versprochen ist versprochen, Versprechen werden nicht gebrochen. Da ist natürlich ganz prima. Das ist ein alter Kinderreim. Ja, genau. Oh, ich mit meinem Schwäbisch, ich habe da natürlich meine Probleme. Versprechen. Die ist leider so, dass die doch sehr oft gebrochen werden, habe ich festgestellt. Das wichtigste aller Versprechen oder eines, ja, ist das, bis dass der Tod euch scheidet. Wenn zwei Menschen sich lieben lernen und kennenlernen und dann heiraten, dann geben sie sich gegenseitig ein Versprechen. Aber die Statistik und die Realität zeigt uns, dass diese Versprechen auch gebrochen werden. Das ausgeliehene Buch, das natürlich versprochen wurde, ich gebe es dir dann zurück, gell? Also ich habe dann drüber nachgedacht und ich weiß, einige meiner Bücher sind noch auf Wanderschaft. Seit Jahren sind die auf Wanderschaft und kommen nicht mehr zu mir zurück. Oder man sagt oft so spontan, ja du, ich werde dich dann besuchen oder ich werde dich anrufen und sonst was. Habt ihr das auch schon entdeckt? Da wartest du heute noch drauf, dass du angerufen oder besucht wirst, gell? Es gibt ein Zitat, makaber, eines Herrn Hagedorn, und der sagt, Versprechen machet Schuld. Naja, die Konsequenz ist leider, dass wir uns abgewöhnt haben, Versprechen zu glauben. Das ist das, was so unterschwellig dann mitläuft. Und leider auch oft Gottes Versprechen, die er uns in seinem Wort gibt. Und darum handelt mein Thema heute Morgen von einem Elia. Und da fühle ich mich dir ganz nah, weil in der Kinderarbeit, da werden solche Figuren sehr gerne behandelt, weil sie so plastisch sind, so greifbar. Es sind fast wie Geschichten, nicht wie Märchen, aber wie Geschichten, die uns helfen, etwas daraus zu lernen. Denn Gott hat den Elia gerade um seines Versprechens willen berufen und hat Elia einen Auftrag gegeben, mutig aufzubrechen, auch für uns als Gemeinde interessant, mutig aufzubrechen und vertrauensvoll Werkzeug in Gottes Geschichte mit seinem Volk zu sein. Darum geht's bei Elia in unserer heutigen Geschichte. Da gibt's ja mehrere, die ich da rausgegriffen habe. Gibt es mindestens 5 Erfahrungen, die uns auch etwas lehren. die uns etwas lehren. Diese Erfahrungen liegen zwischen zwei grandiosen Gottesbegegnungen oder Gotteserfahrungen. Einmal Karmel und die zweite Gotteserfahrung auch auf dem Berg, auf dem Horeb. Der eine ist, Gott gibt Elia ein Versprechen, ist eine Erfahrung. Die zweite, seine oder diese grundsätzliche menschliche Reaktion drauf. Und das dritte, etwas über das Handhaben von Gottes Zusagen. Das ist dann ein lehrhafter Beitrag. Und das vierte, Elia nimmt Gott tatsächlich beim Wort. Also der glaubt es. Und das letzte, das endet dann im finalen Countdown. Die erste Erfahrung, die Elia macht, war, Gott gibt ihm ein Versprechen. Elia hat einen Auftrag, Menschen im Namen Gottes eine Dürre vorherzusagen. So beginnt es. Eine Dürre vorauszusagen in 1. Könige 17, Vers 1. Das ist keine Frohbotschaft. Alles andere ist eher eine Drohbotschaft. Also nichts so Einfaches. Weil die Botschaft, die er hatte an das Volk, dass eine Dürre kommen wird, das war existenziell bedrohend für das Volk. Es ist so in etwa, wie wenn ich eine große Arbeitslosigkeit voraussagen würde heute Morgen. Das geht uns an die Existenz. Und natürlich war er da nicht der Frohbotschafter des Volkes, sondern der Buhmann des Volkes, wenn er sowas voraussagt. Und er musste sich natürlich in der Konsequenz dann auch recht schnell verstecken. Das heißt, er ging dann ins Ausland, er ging an den Bach Grit, der ist praktisch, im Orient ist es ja so, das sind die Bäche, die sind nur, wenn es regnet, also im Frühjahr dann führen die Wasser und sonst sind es riesige Täler, eingeschnittene Täler und so ein Tal hat er sich versteckt. Das Wetter hielt es schon damals verrückt, ach, dachte ich, welche Parallele zu heute. Spielte auch damals verrückt, es war gar nicht lange her, da hat es in London, die Engländer waren noch verrückter wie die Deutsche, da hat es auch eine Zeit lang nicht geregnet, ich glaube 2015 war das, und da hat es sogar weniger geregnet im Durchschnitt des Monats als im Sudan. Und da ist auch in England, im Reiche des Herrn Boris Johnson, ist dann ein bisschen heikel geworden. Und dann haben sie, zumindest in London, eine Richtlinie herausgegeben, wer seine Rosen wässert, also sie gießt, der muss mit einer Strafe von bis zu 1500 Euro rechnen. Also da geht's dann schon richtig zur Sache. Jetzt muss man vorstellen, das ist in Europa. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir befinden uns jetzt vor 2500 Jahren im Reiche Israel. Das Thema war früher immer so weit weg. Ja, das war ganz früher biblische Geschichte. Aber durch den Klimawandel ist uns das Ganze natürlich jetzt plötzlich auch präsent. Zumindest seit 2005. Da zeichnet sich ja in der deutschen Natur auch etwas ab, dass die Natur sich wohl auch zyklisch bewegt. Und da gibt's eine Greta Thunberg, die ist ähnlich wie der Elia, auch nicht, die strubbelt auch ein bisschen gegen das Fell. Ich frag mich nicht, ob ich sie mag. Aber sie reist mit dem, also politisch möchte ich einfach überhaupt nicht werden, aber trotzdem, die reist dann mit ihrem Segelboot und mit ihrem deutschen Kapitän dann zur UNO nach USA und nervt dann dort ganze Industrienationen. Weil ihre Botschaft ist, ändert euer Leben. Und plötzlich geht's uns an Substanz. Das rüttelt mich ja wach, ich soll was anders machen wie mein gewohnter Lebenslauf. Und das ist nervig. So Kretas sind nervig. Aber Elias auch. Wenn wir an Kreta denken, machen wir einen kleinen Bogen bis zum Elia, dann spüren wir, was für ein Nervenbeutel das damals war. Er hat zur Umkehr aufgefordert, zur Korrektur, zum anderen Verhalten, zur anderen Haltung. Ja. Die angekündigte Dürre in Israel dauert schon 3 Jahre und ein Liter Wasser kostet vielleicht so viel wie heute ein Liter Sprit. Elia zum Volk konfrontativ, gerade im Kapitel 17, Vers 1, diese Dürre wird erst zu Ende gehen, wenn Gott es befehlen wird. Erst wenn er eingreift, dann ändert sich da was. Da endlich, in ein Kapitel später, in 18, Vers 1, endlich kommt die Botschaft zu Elia bislang nur, nach langer Zeit, es war im 3. Jahr, erging das Wort des Herrn an Elia, geh und zeig dich dem Ahab, das war der König damals, ich will Regen auf die Erde senden. Das war endlich diese neue Botschaft. Also Gott gibt ein Versprechen an Elia, wo er sich doch schon abgefunden hat mit der Trockenheit, wo er doch schon am Bach Grit lebt, wo es kein Wasser mehr gibt. Die Raben müssen ihn versorgen. Es soll eindeutig klar werden, für die Menschen, dass Gott zu seinem Wort steht. Wenn er Trockenheit ankündigt, dann kann er auch verkündigen, jetzt hat diese Trockenheit wieder ein Ende, jetzt geht's wieder aufwärts. Gott hat einen Plan und ich bin froh, dass er auch für uns heute Morgen einen Plan hat. Aber ihr kennt ja die normale Reaktion von uns Menschen auf Versprechen. Habe ich ja am Anfang gesagt, wenn man sein Buchen wieder zurückkriegt, dann verliert man früher oder später der Glaube dran, dass Menschen auch das tun, was sie sagen. Und dann winkt man halt ab, auch auf solche Botschaften. Also die erste Erfahrung, die der Elia gemacht hat, Menschen sind geneigt. Ach, hör auf, das glaubt der kein Mensch. Die nächste war, ich möchte es noch etwas austreten, möchte ich fast sagen. 3 Jahre lang war ja Trockenheit gewesen. Und das ist auch für unsere Begriffe heute eine lange Zeit. Es gibt nicht den geringsten Hinweis übrigens darauf, dass Gott sich überhaupt noch an sein Versprechen erinnert. So war das vor vielen Jahren bei Elia. Zweifel, Sorgen, Unglaube macht sich breit. Eine logische und völlig normale Konsequenz, wenn es 3 Jahre nicht geregnet hat. Das kann natürlich durchaus sein, dass es da im Winter mal wieder kurz geregnet hat, aber die Sommerzeit war es eben sehr, sehr, sehr trocken in Israel gewesen. Und da Zweifel zu haben, ich denke, das ist eine normale menschliche Reaktion. Alles, was von Gott zu sehen ist, ist das Gegenteil von seinem Versprechen, wenn man die Kapitel weiterliest. Feuer vom Himmel am Karmel, ist das eigentlich schon das Gegenteil von Regen. Sollte man schon klar feststellen. 100-facher Tod und flammendes Inferno am Berg Karmel, statt Fruchtbarkeit und wirtschaftliche Belebung in Israel. Das gerade Gegenteil dessen, was der Elia dann im Kapitel 18 vorausgesagt hat, dass wieder Regen kommen wird. Doch Gottes Demonstration am Karmel bewirken eine Änderung im Volk. Sie tun Buße, nämlich dass dieses sonst so schwankende Volk plötzlich wieder Gott entdeckt. Es heißt, der Herr ist Gott, rufen sie, Jahwe ist Gott, schrien sie auf ihr Angesicht gefallen. Sag ich doch, denkt Elia. Der heißt übrigens genauso mit dem Namen. Er ist der Einzige, der keine normale menschliche Reaktionen zeigt, das einfach zur Seite tut, sondern Gottvertrauen lebt und hat. Schon interessant, ist interessant, dass Elia in den ganzen Versen zuvor überhaupt nicht über die Dürre klagt, obwohl er selber auch drunter leidet. Er klagt nie über die Dürre. Er nimmt es als von Gott gegeben für sich an. Auch nicht, als ihm der Wasserhahn am Bahekrit abgedreht wurde. Er nimmt es von Gott an. Gott hat gesprochen. Es war Monate her wahrscheinlich, dass er geduscht hatte. Aber er war einer, der auf das Versprechen Gottes gebaut hatte, dass es nicht mehr regnen wird. Buchstäblich gebaut, im wahrsten Sinne, er baute den Altar aus 12 Steinen. Er fügte die Steine zu einem Altar für den Namen des Herrn, heißt es da. So sehr hat er darauf vertraut. Zu den Verheißungen in der Bibel ein kleiner Exkurs. Also wenn in der Bibel von Verheißungen gesprochen wird, da möchte ich euch kurz mitnehmen. In der Bibel gibt es 7500 Verheißungen. Oder das ist ultra viel, habe ich gedacht. Sicher sind sie nicht alle so spezifisch und direkt, wie dass Gott sagt, es wird wieder regnen. Aber es ist trotzdem für uns Menschen, wenn wir die Bibel lesen, irgendwie verlockend. Das ist fast so ein Multimedia-Angebot, wo jeder sich sein Angebot rausnehmen kann. Schlägt man Bibel auf, guckt man nach einer Verheißung und die nimmt man dann für sich in Anspruch. Das habe ich so erlebt bei Menschen. Aber das ist geistliche Unreife, wenn wir schon beim Thema geistliche Reife sind. Sicher sind nicht alle spezifisch und direkt, aber wir wollen dieser Verlockung einmal widerstehen. Es ist buchstäblich gefährlich, sich auf eine Sache, die man einfach so rausgreift, zu verlassen und nachher scheitert man. Das ist natürlich schade. Denn in der Bibel gibt es Verheißungen Gottes, die persönlich sind, spezifisch sind und universell sind. Also doch 3 verschiedene Baustellen. Wir möchten mal diese kurz aufgreifen. Wir müssen uns im ersten Schritt immer fragen, in welche Kategorie fällt die Verheißung, die Gott uns gibt. In welche Kategorie fällt sie? Also persönlich, spezifisch oder universell. Für ganz besondere Menschen gab es in der Zeit der Bibel Verheißungen. Wie zum Beispiel für Abraham. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Gilt es für uns alle? Eher nicht. Hier dürfen wir nicht einfach uns einsetzen als Adressat statt Abraham. Das geht nicht. Nicht alle biblischen Zusagen und Versprechen gelten für jeden Einzelnen in jeder Lebenslage. Es gibt nun halt einmal Menschen, die haben keine Kinder. Warum das so ist, kann ich heute Morgen nicht sagen. Aber es ist so. Vielleicht waren die Umstände völlig einzigartig. Das ist auch eine Frage, die man dran stellen muss an so eine Zusage, wie sie Abraham erhalten hat. Aber Gottes Versprechen galt. Aber sie galt eben nur für Abraham. Gott hat nicht die Absicht gehabt, in allen Zeiten, für alle Leser, das Wort so zu erfüllen. Also vorsichtig. Nicht alle werden zum großen Volk. Auch nicht die, wo Abraham heißt. Es gab einen Abraham in der Bibel. Das zweite ist allgemeine Zusagen Gottes für seine Kinder. Zu allen Zeiten. Also die erste war nur spezifisch von Abraham. Die zweite gelten alle. Zu allen Zeiten. Zum Beispiel Römer 10. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Also wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Auch nicht zwischen Filsteller und Remsteller. Alle haben denselben Herrn. Aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Alle, die ihn anrufen, beschenkt er aus seinem Reichtum. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Das sind die wichtigen Worte hier. Also wer? Nämlich alle. Es gibt keinen Unterschied. Und alle sind angesprochen. Und alle werden gerettet, die den Namen des Herrn anrufen. Also die Unterscheidung fällt relativ leicht. Das dritte. Manchmal müssen wir uns auch prüfen, ob die Verheißung an Bedingungen geknüpft ist. Ob Gott etwas zusagt, eine Verheißung gibt, die eine Bedingung geknüpft ist. Wie zum Beispiel 1. Johannes 1. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Also ist eine Bedingung vorneher geschaltet. Und hier ist das Wort Wenn und Aber wichtig, dass wir das lesen in der Bibel. Die Bibel ist 100% verlässliches Gotteswort, da bin ich überzeugt. Aber manchmal muss man es etwas genauer lesen, genauer drauf schauen, welche Zusage uns Gott gibt. Also wir müssen da mit Bedacht vorgehen. Zurück zu Elia. Der hat von Gott ein Versprechen bekommen, das er seinem Volk weitergeben soll. Und Elia nimmt Gott bei seinem Wort, denn es ist zu ihm gesprochen. In Kapitel 1. Und da sagt Gott, nachdem er noch in der Situation, als Gott es zu Elia gesprochen hat, er steckte in einer Hungersnot. Im Volk Israel gab es eine Hungersnot. Und da sagte, geh hin und zeig dich Ahab, denn ich will es wieder regnen lassen. Also die Situation, in der sich Elia befand, war, dass es trocken war, Hungersnot gab, wirtschaftliche Krise gab. Und in diese Situation hinein sprach Gott zu ihm. Und das ist eine persönliche Zusage gewesen zu ihm. Geh hin und zeige dich. Geh hin und zeige dich. Persönliche Zusage, die allerdings an eine Bedingung geknüpft war. Er musste gehen. Geh hin. Es wird wieder regnen. Also du musst dich bewegen. Du musst hier aus deinem Bach, Krit, aus deinem Tal, aus deinem Ausland wieder zurückkommen in dein Volk zu Ahab. Zuvor offenbarte sich jedoch Gott dem Volk am Karmel. Das ist diese Geschichte, die dazwischen geschaltet ist. Und es ging um die Frage, wer ist denn der wahre Gott? Ist es Baal oder ist es der Gott, an den Elia glaubte? Die Konkurrenz, würde man heute sagen, ist ein Esoteriker gewesen. Ja, geht schon. Die Baalgötter, die sieht man im Stuttgarter Landesmuseum, sieht man die auch, die sind manchmal ganz klein, die haben sie dann mitgenommen, wie so Talismänner. War immer mit dabei, die waren aber auch teilweise ganz groß. Gab es mal eine Ausstellung in Stuttgart. Die waren auch ganz groß. Das waren so, die waren in diese Götter, weil die waren zuständig für Fruchtbarkeit und für Regen. Wer an Baal glaubt, wer Baal opfert, der ist aktuell. Das ist modern, das hat man jetzt, sagt man im Schwäbischen. Und Elia, der tritt dem ganzen Glaube entgegen und sagt, hey Leute, da macht er einen Riesenfehler. Und ihr kennt die Karmelgeschichte ja. Und dann heißt es in Vers 41 bis 46, dann, also nachdem die Gottesoffenbarung am Karmel war, dann sagte Elia zu Ahab, geh hinauf, iss und trink. denn ich höre das Rauschen des Regens. Während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia zur Höhe des Karmel empor. Also dort, auf den Berg ist er hochgestiegen, wo Gott sich als der wahre Gott gerade präsentiert hat, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Dann befahl er seinem Diener, geh hinauf, schau auf das Meer hinaus. Dieser ging hinauf, schaute hinaus und meldete, es ist nichts zu sehen, Elia. Elia befahl, geh noch einmal hinauf. So geschah es 7 Mal. Beim 7. Mal meldet der Diener, eine Wolke klein wie eine Menschenhand, steigt aus dem Meer herauf. Darauf sagt Elia, geh hinauf und sag zu Ahab, spanne an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel ein starker Regen. Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn, er gürtete sich und lief vor Ahab her, bis dorthin, wo der Weg nach Jezreel abzweigte. Nachdem der wahre Gott sich offenbart hat und dem Volk auch präsentiert hat, ich bin es, an den ihr glauben dürft und glauben sollt, da kommt diese Botschaft. Dann sagt Elia zu Ahab, geh hinauf und iss und trink. Elia geht vertrauensvoll sofort in den Palast des Königs. Erfüllte Gottes Bedingung, nun musste sich auch noch die Verheißung erfüllen. Also die Botschaft kam, Jahwe ist für Erfolg und für Regen zuständig. Also das, wie gesagt, das müsst ihr mal im Zusammenhang sehen zwischen dem Glaube an Baal, dem sie bislang geglaubt haben, und dem Glaube an Gott, der wirklich Regen sendet. Elia war überzeugt, dass Gott handeln wird. Und zu Ahab sagte er, ich höre schon das Rauschen des Regens. Also ich höre schon, ich weiß, dass es kommen wird. Ich weiß, dass Gott zu seiner Verheißung stehen wird. Das wird sicher sein. Wenn man aber im Text weiterliest, dann merkt man, dass nicht das kleinste Wölkchen am Himmel stand. Als diese Botschaft weitergegeben wurde, war noch gar nichts zu sehen. Woher also dieser Optimismus? Einige Ausleger meinen, dass Elia die Stimme Gottes hörte. Also Rauschen und Stimme Gottes. Zunächst einmal gibt es da Probleme. Also heißt doch Rauschen und nicht Stimme. Aber es ist so, dass im hebräischen Text tatsächlich manchmal das Wort Rauschen auch für Stimme Gottes verwendet wird. Das ist an anderer biblischen Stelle. Elia war sich 100% sicher, dass der Regen kommen wird, weil es Gott gesagt hat. Nicht, weil er schon Wolken gesehen hätte. Die waren beim ersten Mal noch nicht sichtbar. Da war es blau, über Meer zu sehen. Natürlich, Urlauber würden sich darüber freuen, aber Menschen, die in einer Hungersnot, in einer Trockenheit leben, die sehen das Blau dann nicht so gern. Elia glaubte nicht, weil es schon Wolken gab, sondern weil er Gottes Stimme vertraute und diese Stimme Gottes auch für sich in Anspruch genommen hat. Und Elia tut nun etwas Eigenartiges. Während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia zur Höhe des Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Also nachdem Ahab wieder zum Essen ging, es ist wohl so, dass Ahab zuvor gefastet hatte, dass Gott Gnade schenkt und wieder Regen sendet. Elia aber kniet nieder, legt seinen Kopf zwischen die Knie. Das ist eine komische Gebetshaltung, aber sie drückt wohl Konzentration, Trauer und eine Demut vor Gott aus. Was lernen wir aus diesem knienden Elia für unser Gebet? Elia zog sich zurück auf den Berg Karmel. Wir brauchen auch einen definitiven Platz, wo wir beten können, wo wir Ruhe haben, wo wir uns konzentrieren können. Weg vom Lärm, vom Stress und von den Ablenkungen. Wir werden dabei nicht täglich auf den Berg steigen müssen oder den Berg erklimmen müssen, aber wir brauchen solche Plätze. Wir können uns ruhig auch motivieren lassen von gläubigen Muslime, die 5-mal am Tag sogar beten und ihren Teppich ausrollen. Die gibt's beim Daimler, die gibt's überall. Es gibt 2 Möglichkeiten, darauf zu reagieren, mich darüber aufzuregen, weil die einen anderen Glauben haben. Oder zu sagen, ups, da gibt's auch für mich etwas zu lernen. Diese Hingabe, die darf ich mir ruhig zu eigen machen. Und es bedeutet für uns als Gemeinde, es muss geistlich wieder regnen für unser Land. Lass uns dafür beten, lass uns auf die Knie gehen, lass uns konzentriert sein, um Gott zu bitten. Denn die Dürre, auch in Deutschland, aktuell, ist katastrophal. und sie ist tiefgreifender und gefährlicher wie Coronavirus und Klimawandel, denn sie betreffen unsere Seele, unsere Ewigkeit, unser Sterben und die Frage, wo werden wir einmal in der Ewigkeit sein? Elia demütigt sich sichtbar. Das sieht man an seiner Haltung. Demut ist nicht unsere Sache normalerweise. Schon gar nicht nach einem Sieg. Da war ja die Sache auf dem Karmel gewesen. Großer, grandioser Sieg. Und jetzt demütigt sich Elia aber vor Gott. Finde ich schön. Eine feine Haltung. Schlachterbummlergesang, Hochmut, Heldengebare. Das sind normalerweise unsere menschliche Haltungen nach so einer Gottesoffenbarung. Elia hat gerade ein riesiger, prächtiger Sieg über die Konkurrenz gesehen. Der Gegner hatte eine empfindliche Niederlage erhalten. Man hatte die Baalspriester eliminiert, würde man heute sorgsam sagen. Aber am verletzlichsten ist man doch nach einem Sieg. Die beste Gebetshaltung ist daher Demut nach einem großen Sieg. Demütig sein. Jahrhunderte später schreibt ein Petrus in 1. Petrus 5, beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Und Elia war konkret in seinem Gebet. Geht hinauf und schaut zum Meer, sagt er zu seinem Diener. Schau, ob es schon Regenwolke gibt. Nachdem er beim ersten Mal gesagt hat, ich sehe noch nichts, hat er noch einmal aufgeschickt und das Ganze 7 Mal. Also dranbleiben. Im Gebet ist auch so eine wichtige Erkenntnis. Wenn du eine spezielle Sorge hast, dann bete auch genau für diese Sorge. Es geht hier um Trockenheit, dass es wieder regnet, ist wichtig. Also bete auch konkret um Regen. Und etwas weiteres, Elia war hartnäckig. Geh noch einmal, tu es 7 Mal. Er blieb dran, es gefällt mir an der Geschichte. Anfechtung, Unsicherheit, Zweifel, all das kommt in Zeiten, wo wir normalerweise warten müssen. Ja, jetzt ist immer noch nichts passiert und noch immer hat sich noch nicht weiterentwickelt. Dranbleiben, mutig sein. 7 ist ein Hinweis, dass Gott hier seine Hand im Spiel hat. 7 Mal. Ist er hochgestiegen, hat geguckt. Also bleib hartnäckig, denn Gott hat seine Hand hier im Spiel. Gottes Timing wird perfekt sein. Vertrauen wir darauf. Das letzte, Elia war voller Hoffnung. Beim 7. Mal war nur eine Miniwolke zu sehen. Und das ist immer totaler Blau. Ihr kennt das aus dem Urlaub. Wenn du da gerade einmal eine Wölkle siehst, dann weißt du normalerweise, die wird wieder schnell vorüber sein. Es wird Sonne sein. Sonne wird scheinen. Eigentlich eine Gelegenheit zur Frustration für den Knecht von Elia und auch für ihn selber. Doch ihm reichte diese kleine Wolke, um daraus abzuleiten, Gott wird jetzt handeln. Gott wird jetzt etwas tun. Es wird regnen. Renne zu Ahab, er soll das Verdeck aufziehen, hat er gesagt. Das ist ein Wagen, dass es nicht neiregnet. Das hätte man heute, wenn man Cabrio-Fahrer sage. Es gibt Menschen, die konzentrieren sich immer nur auf das Blau im Himmel. Aber es gibt auch Menschen, denen reicht es, wenn sie nur ein kleines Wölkchen sehen, denn es signalisiert ihnen, Gott hält sich an sein Versprechen. Die letzte Erfahrung, die wir aus der Textstelle hier lesen, ist, es gibt einen finalen Countdown. Es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel ein starker Regen. Ahab bestieg den Wagen, fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn. Er gürtete sich und lief vor Ahab her, bis dorthin, wo der Weg nach Jezreel abzweigt. Elia wusste, dass Gott eingreift, dass jetzt etwas passieren wird, dass Gott mächtig ist. Und Elias Name heißt, der Herr ist Gott. Das war sein Name. Der war eine wandelnde Provokation auf 2 Füße. Der Herr ist Gott. Und das sagt er in einer Zeit, wo alle Baal anbeten, wo die den viel besser haltet als den Gott Israels. Und da kommt er als wandelnde Provokation daher mit Namen, der Herr ist Gott. Auch wir müssen wieder lernen, dass es eine feste Größe gibt in dieser Welt. Christen sind wandelnde Provokationen in Deutschland, wisst ihr das? Lese mal Zeitung. Kann Spiegel lesen oder Fernsehen gucken, Diskussionen hören. Christen sind wandelnde Provokationen auf 2 Füße. Ahab ist in der königlichen Karosse nach Jezreel unterwegs. Da naht sich von hinten schon eine Staubwolke. Elia ist unterwegs im Regen und zu Fuß überholt Elia den König. Das ist ein Bild. Wer erwartungsvoll lebt, erlebt Gottes Wunder. Und die erwarte ich auch für Deutschland. Ich kann als Christ kann eigentlich nicht dieses Christsein ist langweilig Syndrom. Das kann ich auf der Toten aus nicht leiden, wenn ich das höre. Christsein ist so langweilig. Wenn wir als Christ leben, wenn wir auf unsere beiden Beinen als Christ stehen, dann werden wir erleben, dass Gottes Hand immer wieder eingreift. Auch in die Geschichte eingreift, in unser persönliches Leben. Dass wir entdecken, Mensch, da passiert was. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir Gott glauben. Wir dürfen mutig vertrauen wie Elia. Wir dürfen mutig von Gott Großes erwarten, dass er Großes tut. Und das ist ein Kennzeichen geistlicher Reife. Nicht zu versinken in unserer Not, depressiv zu werden, sondern wir dürfen auf Gott schauen, der hilft, der seinen Arm bewegt. Als Christen dürfen wir um alles beten und ihm in die Hand legen. Später verknüpft Jakobus in Jakobus 5 sogar das Gebet um Heilung mit einer Erwartungshoffnung von Elia. Es geht hier um die Älteste in der Gemeinde, dass sie für die Kranke beten sollen. Und er sagt, der Jakobus, viel später, Elia war ein Mensch wie wir, er betete inständig, es solle nicht regnen. Und er betete wieder, da kam der Regen des Himmels. Elia war kein Übermensch, steht da, sondern er war ein Mensch wie wir. Ich lese heute Morgen eine Geschichte, wo man sagt, boah, wenn ich wäre wieder Elia, dann könnt ihr auch vertrauen. Aber es steht, er war ein Mensch wie wir. Das finde ich interessant, diese Textzeile. Elia war ein Mensch, der hoffnungsvoll war, der auch schon von der Miniaturwolke ableitete, dass jetzt etwas Großes geschieht und passiert. Elia war nie arrogant, weil er gläubig war, sondern er hat auch, wenn es pressiert hat, seinen Prophetenrock hochgezogen und ist den Berg runtergesprungen, um vorauszugehen. Prophetenrock hochziehen, rennen, war in der Bibel was total Unmännliches. Ein Mann, der schreitet, der rennt nicht. Habt ihr wahrscheinlich schon öfters gehört. Er war bereit, sich da auch zu blamieren. Er war nicht arrogant. Er war jemand, der Gottes Versprechen vertraut hat. Und aus dieser Freude heraus und aus dieser Erwartungshaltung raus, war er auch bereit, sich einmal zu blamieren. Finde ich schön. Ich ermutige dich heute Morgen, mutig auf Gott zu vertrauen. Das ist mein Ziel heute Morgen. Wenn wir schon über geistliche Reife sprechen, dann sollte man auch mutig Gott vertrauen. Versprochen ist versprochen. Bei Gott werden sie nicht gebrochen. Apropos Klimawandel. Ist mir zum Schluss noch eingefallen. Das ist ja ein Thema, das uns auch bewegt. Habe ich am Anfang gesagt. Jemand aus unserer Verwandtschaft, das ist der Opa von meinem Schwiegersohn, der war 92 schon, der saß immer draußen unter seiner Birke und da hat er immer so eine fette alte Hochzeitsbibel dabei. Die war natürlich 92, ne, die war uraltes Ding. Und das hat er dann immer aufgeschlagen, dann hat er immer draußen bei Tageslicht aus seiner Bibel gelesen. Und wenn dann wieder mal was zu hören war im Fernsehen oder weil es Leute erzählt haben, Klimawandel, dann hat er Folgendes gesagt. Solange die Erde steht, steht in der Bibel, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Dieser alte Opa mit 92 Jahren hat ein Beispiel gegeben, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Auch im Angesicht von Klimawandel. Damit meine ich nicht, dass wir uns benehmen sollen wieder wie die Axt im Walde. Versteht ihr, wir haben den Auftrag, die Erde zu bewahren und zu hüten. Aber das Vertrauen in Gott soll größer sein, wie unsere Angst und unsere Einschüchterung, die wir erfahren durch die Medien. Und Gemeinde, es muss auch geistlich wieder regnen in unserem Land. Das ist mein Wunsch, das ist meine Erkenntnis, die ich felsenfest habe. Es muss wieder regnen in unserem Land, denn die Dürre ist katastrophal. Mit jedem Tag mehr. Lass uns mutig darum beten und erwarten, dass es wieder regnet. Amen. Vater im Himmel, ich möchte dir herzlich danken für solche Geschichten in der Bibel. Ich finde es klasse, dass es solche Elia-Geschichten gibt, wo ein Mensch, der war wie wir, steht in der Bibel, der war wie wir, dass ein Mensch dir vertraut hat und von dir Großes erwartet hat, Veränderung erwartet hat und nicht ängstlich war, sondern dir vertraut hat und seinen Mund aufgemacht hat, praktisch geworden ist, vor den König getreten ist, um das weiterzugeben, was du ihm aufs Herz getragen hast. Das wünsche ich auch für uns als Gemeinde. Lass uns mutige Christen sein, die deine Frohbotschaft an die Mitmenschen weitergeben. Gerade jetzt, wenn dann alles so in Aufruhr und Durcheinander ist, lass uns mutig deine hoffnungsvolle Botschaft weitergeben. Amen.